Ja, ich freue mich sehr, einfach bei euch heute in eurer Mitte zu sein und mit euch ja, die Bibel zu betrachten, einmal zu schauen, was hat Gott für uns heute vorbereitet. Und ich bin dem Herrn sehr dankbar und wirklich sehr, sehr dankbar dafür, das, was im Vorfeld schon gelaufen ist. Ich bin sehr dankbar für die Kindergeschichte und ja, das passt einfach so gut in dieses Thema hinein. Ich bin dankbar für jedes Zeugnis, das heute gebracht worden ist, denn das passt wieder so gut in dieses Thema hinein, was der Herr mir heute einfach aufs Herz gelegt hat. Und es ist einfach schön, dass ich hier sein darf, um mit euch Gemeinschaft zu haben in seinem Wort. Ich möchte auch ganz herzlich Grüße weitergeben, auch von unserer Gemeinde, von der ECG, von der Evangeliums-Christengemeinde. Für die, die uns nicht kennen, wir treffen uns an der Memmeler Straße. Und ja, mein Name ist schon immer wieder mal durchgeklungen. Ich heiße Arthur Holzvogt und ja, bin einer der drei Ältesten dort in der Gemeinde. Und wie gesagt, ich freue mich sehr, heute hier zu sein, um euch dienen zu dürfen. Nun, der Text, den wir uns heute gemeinsam betrachten wollen, werden wir im Philipperbrief finden. Und zwar vom Vers 12, das heißt Kapitel 1, von Vers 12 bis 26. Es ist ein längerer Abschnitt, aber es ist ein sehr, sehr wichtiger Abschnitt, wo wir vieles mitnehmen können, einiges lernen dürfen von Paulus, von seiner Einstellung zu Christus hin und von seiner Lebensweise, von seinem ganzen Denken her, von seinem Wollen für Christus, dürfen wir aus diesem Text so vieles lernen. Aber bevor wir uns mit diesem Text beschäftigen, möchte ich einfach kurz einen Exkurs halten. Wer waren überhaupt die Philipper? Was sind die Philipper? Was ist das überhaupt für eine Gemeinde gewesen? Und in welchem Zusammenhang oder in welcher Verbindung stand diese Gemeinde zu Paulus? Nun, Philipper, das ist, ja, wird ganz oft Gemeinde nach der Stadt benannt. Die Stadt, in der die Philipper waren, war die Stadt Philippi. Diese Stadt, die wurde früher mal gegründet von Philipp dem Großen von Mazedonien. Diese Stadt war in Mazedonien, also in Griechenland. Und ja, Mazedonien liegt in einem gebirgigen Gebiet. Das heißt, es waren viele Berge dort. Und ja, diese Stadt war sozusagen das Tor nach Europa. Das heißt, die Leute, die über den Landweg nach Europa gelangen wollten, mussten durch dieses Gebiet durch. Oder viele sind dadurch gereist, durch diese Stadt Philippi. Ja, der Philipp der Große, der hat diese Stadt quasi so an der Grenze aufgebaut, um ja, vor einem Volk, das immer wieder ins Land eingefallen ist, zu schützen. Es war so ein wildes Volk, die Thraker, so hieß dieses Volk. Und dieser Philipp der Große hat diese Stadt dort erbaut und das sollte mehr so eine Militärfestung sein. Ja, also so ein Tor mit nach Europa, eine Militärfestung. Und Paulus auf seiner Reise, als er unterwegs gewesen ist, musste er zwangsläufig auch durch diese Stadt durch oder hat diese Stadt auch bereist. Und wir finden in Apostelgeschichte Kapitel 16 das erste Ereignis, wo eine Frau sich bekehrt, die erste Christin sozusagen in Europa. Weiß jemand von euch, wer diese Frau war? Also entschuldigt bitte, ich stelle immer wieder mal Fragen und ihr könnt gerne antworten. Das ist keine rhetorische Frage. Hat jemand von euch eine Ahnung, wer diese Frau war? Lydia, danke schön. Genau, das war die Lydia. Die hat sich bekehrt. Die kam zum Glauben. Und dann, Paulus und Silas sind dann auch unterwegs in dieser Stadt und dann begegnen sie noch einer anderen Frau. Und diese Frau hatte so einen Wahrsagegeist. Und die lief ständig hinter Paulus und Silas hinterher und sprach, das sind große Männer Gottes. Und Paulus hat das irgendwann mal ja, nicht gefallen, sondern weil Paulus wieder in den Vordergrund und Silas in den Vordergrund gestellt worden ist. Ihm ging es aber mehr um Christus. Und so sagt er, dass dieser Wahrsagegeist von ihr herausfahren sollte. Er ist herausgefahren und die Frau wurde frei. Daraufhin hat es dem Herrn dieser Frau nicht gefallen, weil er damit sehr viel großen Gewinn gemacht hat und lässt Paulus und Silas einkerkern. Paulus und Silas kommen in eine gewaltige Not hinein. Sie sind eingekerkert, es steht sogar geschrieben, dass sie in einen Stock gelegt worden sind, also nicht unbedingt in einer bequemen Situation, nicht so wie wir es heute in Deutschland vorfinden, wenn jemand in den Knast kommt, so hat er ein Bett, einen Fernseher und hin und her. Nein, die saßen in einer sehr unbequemen Lage, hatten im Prinzip nichts zu lachen, wurden vorher auch noch misshandelt, mit Stöcken geschlagen und jetzt sitzen sie in so einer Situation. Aber Paulus und Silas fällt es nicht ein, irgendwie zu klagen oder zu murren und zu sagen, Herr, was hast du mit uns jetzt vor, was hast du vorbereitet, das gefällt mir alles nicht. Nein, sie fangen ein Loblied an zu singen, verkündigen den Herrn, es geschieht ein großes Erdbeben, der Kerkermeister ist in Verzweiflung, die Türen gehen alle auf, Er denkt, die Gefangenen wollen alle wegfliehen, abhauen. Passiert nicht. Paulus sagt, warte, tu dir nichts, weil der Kerkermeister sich umbringen wollte. Daraufhin sagt der Kerkermeister, liebe Menschen, was soll ich tun, um gerettet zu werden? Paulus und Silas ergreifen diese Chance, diese Situation, verkünden ihm das Evangelium, ihm und seinem ganzen Haus. Und wir sehen, er und sein Haus bekehren sich, finden zu Gott. Und so entsteht eine Gemeinde in Philippi. Eine Gemeinde, die Paulus gegründet hat, eine Gemeinde, die einen sehr engen Kontakt mit Paulus hat, eine Gemeinde, die Paulus gut kannte. Eine Gemeinde, die wir auch später finden, die Paulus auch in seinem Dienst immer wieder unterstützt hat. Sogar manchmal über ihre Kräfte hinaus, das finden wir im Kapitel 4, wo Paulus das beschreibt, sogar über eure Kräfte hinaus habt ihr mir gedient in der Verkündigung des Evangeliums. Das heißt, sie haben ihn finanziell unterstützt. Sie haben ihm geholfen, seinen Dienst zu tun. Sie haben Epaphroditus dahin geschickt nach Rom, wo Paulus in der Gefangenschaft war, um Paulus zu dienen, ihm eine Liebesgabe zu geben. Das heißt, dass Paulus versorgt wurde. Er wurde von den Philippern versorgt. Das heißt, die Philipper und Paulus hatten eine sehr gute Verbindung, hatten einen sehr guten Stand gehabt miteinander. Die Philipper wurden von Paulus gegründet und sie hatten eine sehr gute Kommunikation gehabt. Und Paulus beschreibt das in diesem Brief und das ist einfach so herrlich zu lesen, wenn man diesen Philipperbrief durchliest, mit welchen Worten Paulus diese Philipper ermutigt, mit welchen Worten er sie versucht aufzubauen und immer wieder auf Christus hinzuzeigen. Dazu gebraucht er auch seine eigene Situation. Und heute soll es uns um drei wesentliche Punkte gehen. Den ersten Punkt habe ich auch schon ein bisschen erklärt, und zwar die Hintergründe der Gemeinde zu Philippi. Und dann einmal die Situation, in der Paulus sich befunden hat, als er diesen Brief an die Philipper geschrieben hat. Und zwar war das in der Gefangenschaft in Rom. Diese Gefangenschaft in Rom, ja, werden wir finden, warum er wir werden es noch lesen, warum er dort eingekerkert wurde oder warum er nach Rom überhaupt gekommen ist. Ja, aus welchem Grund, also in welcher Situation Paulus sich befand. Und dann werden wir uns mit dem letzten Punkt auch beschäftigen, dass wir von Paulus lernen, auf Christus zu schauen und ihm in jeder Situation unseres Lebens zu vertrauen, so wie es Paulus getan hat. Wir haben heute einige Zeugnisse gehört und auch diese Kindergeschichte, dass wir manches, was in unserem Leben passiert, nicht immer vollkommen verstehen. Und manches tut uns auch in unserem Leben weh. Es sind keine guten Situationen. Es sind Situationen, die uns wehtun, die uns vielleicht ja, so vorkommen, als würden sie uns schaden. Aber wir haben auch gehört in den Zeugnissen, und das hat mich sehr ermutigt, dass Gott immer eine Liebesabsicht dahinter ist. Immer eine Liebesabsicht, die Gott verfolgt, die Gott einfach in unserem Leben wirken möchte und wo wir durch unser Leben, wenn wir uns Gott in den Dienst stellen, Gott verherrlichen können. Und das ist das Thema, das wir uns heute angucken. Gott durch unser Leben verherrlichen. Wie können wir das? Manchmal ist es unbegreiflich, wie kann ich in meiner Situation, in der ich jetzt gerade bin, sei es Krankheit, Schmerz oder sonst noch, wie kann ich in dieser Situation Gott verherrlichen? Wie ist das möglich? Ich bin krank, ich bin vielleicht an mein Bett gebunden, ich kann nicht rausgehen, um Gottes Wort zu verkündigen oder mit Menschen zu sprechen oder ihnen etwas Gutes zu tun. Wie kann ich in dieser Situation Gott verherrlichen? Wie ist das überhaupt möglich? Und wir werden sehen anhand von Paulus, dass Paulus sowas nicht gehindert hat. Dass Paulus nicht in seiner Not oder in seiner Situation, in der er gewesen ist, egal ob gute oder schlechte Situationen. Paulus hatte nur einen einzigen im Sinn und das war Christus. Auf ihn allein war er ausgerichtet und es spielte keine Rolle, welche Situation oder in welcher Situation er gerade war. Nun wollen wir auch zu dem Text kommen, den wir lesen wollen, aus Philipper Kapitel 1, Vers 12 bis 26. Philipper Kapitel 1 von Vers 12. Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat, sodass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt, es desto kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Einige verkündigen zwar Christus auch aus Neid und Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung. Diese verkündigen Christus aus Selbstsucht nicht lauter, indem sie beabsichtigen, meinen Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen. Jene aber aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi. Entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zu Schanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit gibt zur fruchtbaren Wirksamkeit, so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn ich werde von beiden bedrängt. Mich verlangt, danach aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötig, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Und ich will, und weil ich davon überzeugt bin, so weiß ich, dass ich bleibe und bei euch allen sein werde zu eurer Förderung und Freude im Glauben. Damit ihr umso mehr zu rühmen habt in Christus Jesus um meinetwillen, weil ich wieder zu euch komme. Nun, er fängt hier sehr interessant an. Er sagt, ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, dass das, was mit mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat. Wer fängt so einen Brief an? Ist ja nicht gleich am Anfang des Briefes. Vorher lobt er die Philippa und beschreibt ihnen, dass er im Gebet hinter ihnen steht. Und dann kommt so eine ganz interessante Aussage von Paulus, so nach dem Motto, yes, ich freue mich so sehr, hier in diesem Gefängnis zu sein, weil es dem Evangelium dient, weil es so förderlich ist. Nun, jeder normale Mensch würde sagen, Paulus, ist ja interessant, wieso freust du dich darüber, überhaupt in einem Gefängnis zu sein? Er sagt das sofort, warum seine Freude so groß ist, dort auf dem Platz zu stehen, wo Gott ihn hingestellt hat, in der kaiserlichen Kaserne. Kaiserliche Kaserne, es wird ja auch ein anderer Ausdruck benutzt, das Prätorium. Das Prätorium, wurde immer wieder verwendet, dieses Wort, wenn es darum ging, einen Platz zu beschreiben, ein Zelt oder ein Haus, wo der Vorsteher oder wo der Hauptmann, der Wache oder wie auch immer, ja, seinen Platz hält. Also es gab also das Hauptzelt und dann gab es, ja, da wo die Soldaten waren. Und hier wird uns von einer kaiserlichen Kaserne berichtet, also von einem kaiserlichen Prätorium. Das hat so viel die Aussage, dass er so, ja, ziemlich nah bei dem Kaiser gewesen ist, und zwar bei der kaiserlichen Leibgarde oder Leibwache. Vielleicht kennen wir den Ausdruck Prätorianer, das waren diejenigen, die den Kaiser auch beschützt haben, die in unmittelbarer Nähe mit dem Kaiser zusammen waren. So, und jetzt Paulus berichtet hier und sagt, ich freue mich, dass in dieser ganzen kaiserlichen Kaserne und darüber hinaus, ja vielleicht sogar auch noch zu dem König, das Evangelium durchgedrungen ist. Dass die Menschen erfahren haben und begriffen haben, ich bin nicht hier, weil ich ein Verbrechen begangen habe, sondern ich bin hier, weil ich Christus bezeugt habe. Und das hat ihn sehr gefreut. Er war voller Freude, schreibt er das an die Philipper. Und ich denke, für die Philipper war das ja nichts Weltergreifendes oder nichts Fremdes, weil sie es von Paulus schon gewohnt waren, dass er im Gefängnis gewesen ist. Denken wir einfach daran, wie er dort die Gemeinde gegründet hat, ja, dass er ins Gefängnis kam und von dort aus haben sich viele auch bekehrt. Und die Philipper, die kannten das. Die kannten, dass Paulus unabhängig davon gewesen ist, wo er war, oder in welcher Situation er war, ihm war es wichtig, dass Christus gepriesen wird, dass er hochgelobt wird. Also die ganze kaiserliche Kaserne hat gewusst oder wusste Bescheid, dass Apostel Paulus nicht wegen eines Verbrechens dort ist, sondern weil er Christus bezeugt. Und es hat ihn noch etwas gefreut. Etwas Wunderbares, was daraus noch entstanden ist. Einige von den Brüdern haben mitgekriegt, dass Paulus wegen des Glaubens ins Gefängnis kam und dort den Herrn auch bezeugt. Und die waren dadurch sehr ermutigt und angetan davon und angetrieben und dachten, also wir wollen auch genauso wie Paulus Christus bezeugen. Wir wollen ihn groß machen, wir wollen ihn verherrlichen. Und dann sind sie umso kühner, das heißt umso freier herausgegangen und haben angefangen, das Evangelium zu bezeugen. Und das hat Paulus gefreut. Er hat gesagt, wie wunderbar ist es, dass durch meine Leiden Menschen dazu ermutigt werden, loszuziehen und das Evangelium zu verkündigen. Er hat erkannt, dass er auch in dieser Situation, in der er ist, zu Gottes Ehre leben kann. In einer Situation, die ihm mit Sicherheit auch nicht gefallen hat. In einer Situation, wo er mit Sicherheit auch viele Gedanken hatte, wo er sich vieles überlegt hat. Aber wo er zu einem Entschluss gekommen ist, um Christi willen, lohnt es sich auch diese Leiden auf sich zu nehmen. Um Christi willen lohnt es sich hier zu sein, weil sein Evangelium verkündigt wird, weil er groß gemacht wird, weil Christus wieder in dem Vordergrund steht. Und das hat ihm nichts ausgemacht, in diesem Gefängnis auch zu bleiben. Dann berichtet er von einer ganz anderen Gruppe von Verkündigern oder von Männern. Und diese, da heißt es Vers 16, diese verkündigen Christus aus Selbstsucht. Ich fange mal von 15 an. Einige verkündigen zwar Christus auch aus Neid und Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung. Diese verkündigen Christus aus Selbstsucht nicht lauter, indem sie beabsichtigen, meinen Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen. Eine interessante Situation, in der Paulus sich befindet. Da gibt es auch Brüder, die das Evangelium verkündigen, um Paulus Schaden zuzufügen. Wie kann sowas aussehen? Können wir uns das vorstellen, wie das sein kann, das Evangelium zu verkündigen, aber Paulus auch damit schaden zu wollen, in übler Absicht. Nicht irgendwie aus Versehen, sondern wirklich in übler Absicht. Wie könnte sowas aussehen? Hat jemand von euch eine Idee? Ist eine sehr schwierige Frage, ich weiß, aber ich lasse euch Zeit zum Überlegen. Hat jemand eine Idee? Wie könnte sowas aussehen? Gut, ich bin jetzt ein Vorteil, ich weiß es, ich habe mich darauf vorbereitet, ihr nicht. Deswegen werde ich es euch erstmal einfach nur sagen. Es waren Menschen, die das Evangelium verkündigt haben, aus Neid und Selbstsucht und gehofft haben, jetzt können wir Paulus einen reinwürgen. Jetzt können wir sagen, haha, siehst du, der ist im Gefängnis, Gott ist nicht auf seiner Seite. Kennen wir das auch in unserem Leben, dass wir manchmal auf jemanden schauen, der in einer sehr schwierigen Situation sich befindet und dann kommt so ein Gedanke auf, na, ob Gott auf seiner Seite steht, dem ist etwas ganz Schlimmes widerfahren. Ob Gott ihn nicht vielleicht züchtigen möchte, ob Gott ihn nicht vielleicht zurechtbringen möchte, weil ich habe da was gehört. Und interessanterweise gab es damals auch, dass Menschen gedacht haben und so auch darauf reagiert haben, oh, guck mal, der Paulus, der ist im Gefängnis. Einfach so kommt doch keiner ins Gefängnis. Der muss irgendetwas verbrochen haben. Das ist Gottes Strafe, weil er sich überhoben hat. Und wenn wir die Briefe von Apostel Paulus lesen, insbesondere wenn wir Korinther zum Beispiel lesen, wie sehr er sein Apostelamt und seine Autorität als Apostel immer wieder verteidigen muss. Das musste er bei den Philippern nie machen. Die Philipper haben ihn anerkannt. Die Philipper standen hinter seiner Arbeit. Wir wissen aber aus der Schrift, dass Apostel Paulus, je länger oder je mehr er dem Herrn gedient hat, immer mehr und mehr Leute da waren, die ihm nicht so gut gesinnt waren, die ihn von den Gemeinden sogar trennen wollten. Aber Paulus machte das nichts aus. Er sagt, okay, sollen die es machen? Hauptsache Christus wird verkündigt. Hauptsache Christus wird groß gemacht. Er sagt, Vers 18, was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Paulus war in einer Situation gewesen, die für keinen von uns, auch für ihn wahrscheinlich, nicht unbedingt gut gewesen ist oder die wir gerne in Kauf nehmen würden. Ich denke, keiner von uns möchte gerne der Freiheit beraubt werden, Schläge abbekommen, dann auch noch unter so einer Bewachung zu stehen, wie es Paulus war, dass sogar die Leibwache des Kaisers Paulus bewachte. Dennoch hat er sich von seinem Dienst nicht abbringen lassen. Dennoch hat er sich nicht von Christus abbringen lassen. Dennoch hat er auf Jesus geschaut und wollte ihm alleine dienen. Seine Ausrichtung war alleine auf Christus. Und das ist so schön, dass wir anhand des Paulus oder an seinem Leben, an das, was er an die Philipper schreibt, sehen dürfen, woran hat sich Paulus festgehalten. Er hat sich nicht an seinem Leben festgehalten. Er hat sich an Christus festgehalten. Vers 19, denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi. Paulus schreibt auch an die Philipper diesen Brief und er schreibt zum einen selber und sagt ihnen, dass er sehr dankbar für sie ist, dass er für die Gemeinde betet, unaufhörlich dafür betet, dass die Gemeinde auch weiterhin wächst. Und er weiß, dass die Gebete oder dass die Gemeinde zu Philippi auch für Paulus betet. Und hier erwähnt er das, denn ich weiß, dass das ihm zur Rettung dienen wird. Rettung meint hier nicht die Rettung von der Hölle oder dass er gerettet ist in Christus. Das war für ihn fest, das war für ihn klar, auch für die Philipper. Aber er dankt und weiß auch, dass die Gemeinde für ihn beten wird und dass er gerettet wird in der Situation, in der er ist. Was bedeutet das, gerettet sein in der Situation, in der ich bin? Nun, es gibt verschiedene Arten von Rettung. Ich kann gerettet werden aus der Situation heraus. Gott kann mich aus der Situation herausbringen, dann bin ich auch aus der Situation herausgerettet. Wir wissen, dass es die erste Gefangenschaft von Paulus gewesen ist, dass Gott ihn auch daraus geführt hat und dass er aus der Gefangenschaft kam. Später wurde er noch einmal verhaftet. Aber hier ist erstmal die erste Gefangenschaft, aus der er schreibt. Dann kann auch man gerettet werden in der Situation, in der man ist. Das heißt, ich bin in einer Situation, die gefällt mir nicht, aber Gott schenkt mir tiefen Frieden. Er schenkt mir Geborgenheit und Sicherheit in ihm. Und so kann ich auch in der Situation, in der ich bin, Gott danken und ihn loben und ihn preisen. Gott rettet mich auch in der Situation, in der ich bin. Das heißt, ich muss nicht zwingend die Situation verlassen, sondern in der ich bin, kann mich Gott durchhelfen, durchtragen und mich segnen. Und er weiß, durch euren Fürbitten, und durch den Beistand des Geistes werde ich diese Rettung bekommen. Er ist voller Zuversicht. Er ist voller Zuversicht, dass Gott in der Situation, in der er ist, mit und bei ihm ist. Dass er ihn nicht alleine lässt. Dann schreibt er weiter, entsprechend meiner festen Erwartungen und Hoffnungen, in denen ich nicht zu schanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus hochgepriesen wird zu einem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod. Hier beschreibt er das nochmal mit diesen Worten. Er sagt, es spielt keine Rolle, ob im Leben oder Tod, ob ich aus dieser Situation rauskomme oder in der Situation bleibe. In Christus habe ich die Rettung. Er ist meine Zuversicht. Und das schließt er mit den Versen ein, Vers 21. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Ich habe es mir ganz fett unterstrichen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich bei euch in den Bibeln genauso. Das ist ein Vers, der mich wahrscheinlich mein ganzes Leben lang begleitet. Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Und früher habe ich immer so gedacht, lieber den Gewinn davon tragen. Versteht ihr, was ich meine? Also, wir wollen ja immer eigentlich das Beste. Wer von euch möchte in den Himmel? Einmal die Hände hoch. Wie, nicht alle? Doch, ne? Doch jeder will doch in den Himmel. Wir haben gerade davon gehört, wie schön und herrlich es im Himmel sein wird. Und wer von euch möchte am liebsten jetzt in den Himmel? Ja, es sind ein paar, die sind noch hier an die Erde gebunden, ne? Aber Paulus schreibt ja noch weiter darüber, ja? Für Paulus war das genau das Gleiche. Er sagt, am liebsten würde ich jetzt sofort in den Himmel zu dem Herrn. Jetzt sofort. Sterben ist mein Gewinn. Und wir möchten alle gewinnen. Und den Himmel umso mehr. Wir möchten alle gewinnen. Aber vorher spricht er was, Christus ist mein Leben. Das heißt, hier ist schon wieder seine Ausrichtung wunderbar zu sehen. Ihm geht es nicht um seinen Gewinn, sondern ihm geht es wieder um Christus, um das Leben in Christus, mit Christus zusammen. Das beschreibt er hier weiter. Sagt, wenn aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit gibt zur fruchtbaren Wirksamkeit, so weiß ich nicht, was ich wählen soll. So erwähnt er, weiß ich nicht, was ich wählen soll. Später, wenn wir weiterlesen, wissen wir ganz genau, was er gewählt hat. Und zwar, er hat gewählt, hier zu bleiben und der Gemeinde zu dienen, um noch mehr Menschen für Christus zu gewinnen, um Christus noch mehr zu verherrlichen. Wenn es nach mir geht und nach meinem Fleisch, würde ich gerne jetzt schon im Himmel sein. Aber Gott hat für dich und für mich einen Plan. Und hier kommen wir zu dem dritten und letzten Punkt. Was ist in unserem Leben vorherrschend? Was wollen wir am allermeisten behalten? Und was wollen wir auf gar keinen Fall abgeben? Paulus sagt, denn für mich ist Christus das Leben. Für ihn war alles. Das Leben beinhaltet alles. Mein Fühlen, mein Denken, mein Wollen, meine ganze Ausrichtung, mein ganzes Sein, alles beinhaltet das Leben. Christus ist das alles. Und wenn ich so sprechen kann und das aus vollem Herzen sagen kann, dann werde ich nicht in allererster Linie daran streben, ich hoffe, keiner ist hier suizidgefährdet, aber nicht unbedingt daran streben, unbedingt zu sterben, sondern es wird ausgerichtet sein auf Christus. Solange ich hier auf dieser Erde lebe, egal in welcher Situation, in der ich mich befinde, möchte ich dem Herrn dienen. Möchte ich mich von ihm gebrauchen lassen. Und er weiß den Zeitpunkt und die Zeit, wann es für mich soweit ist, zu gehen. Wir haben es gerade gehört im Zeugnis. Manchmal ist es etwas früher, manchmal etwas später. Der Herr kennt alle Dinge. Er hat alles in seiner Hand. Und das ist so tröstlich für uns alle. Er weiß es. Aber solange wir hier auf dieser Erde sind, haben wir einen Auftrag, unser ganzes Leben Christus zu widmen, ihm zu weihen, ihm abzugeben. Vers 23 beschreibt er das weiter, sagt, denn ich werde von beiden bedrängt. Mich verlangt, danach aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre, was man durchaus auch in seiner Situation verstehen kann. Wer in so einer schwierigen Situation ist, wer in so einer schwierigen Lage ist, der sehnt sich immer nach dem Himmel, nach der Befreiung, endlich mal bei dem Herrn zu sein. Ich weiß nicht, ich bin mir ganz sicher, dass hier einige unter uns sind, die diesen Gedanken schon hatten. Es ist so eine schwere Situation. Es ist kaum zu ertragen. Herr, willst du mich nicht endlich zu dir nehmen? Ich wäre so gerne bei dir. Und Paulus hatte das auch. Und das ist nur natürlich. Es ist okay, wenn man diese Gedanken hat. Aber es ist nicht okay, wenn man bei diesen Gedanken bleibt und unbedingt daran festhalten will. Weil dann verliert man den Blick fürs Wesentliche. Man verliert den Blick auf Christus hin, den Paulus hatte. Vers 24, aber es ist nötig, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Und weil ich davon überzeugt bin, so weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allein allen sein werde, zu eurer Förderung und Freude im Glauben. Wie können wir von Paulus lernen, in jeder Situation, in der wir sind, auf Christus zu schauen, auf Christus zu vertrauen? Indem wir uns eine Frage oder zwei Fragen stellen. Was ist für mich das Wertvollste in meinem Leben? Was möchte ich unbedingt behalten? Und was möchte ich auf gar keinen Fall abgeben? Wenn du diese Frage mit Christus beantworten kannst, oh, dann kannst du dich freuen. Dann hast du die Ausrichtung, die Paulus hatte. Dann hast du das, was Paulus hatte, wo er die Kraft bekam, in jeder Situation, in der er war, auf Gottes Seite zu stehen, Gott bedingungslos zu vertrauen, seine ganze Hoffnung auf Christus zu setzen. Und das wünsche ich uns allen. Das wünsche ich mir, das wünsche ich euch, dass wir diese Zuversicht lernen dürfen von Paulus, diese Ausrichtung, die er hat, auf Christus allein. Unser Lebensinhalt, unsere Lebensfreude in jeder Situation. Paulus schreibt später an die Philipper, dass er gelernt hat, wenn wir Kapitel 4 lesen, dass er gelernt hat, in Reichtum und auch in Armut zu leben. Ihm war das gleich, in welcher Situation er sich befindet. Hier haben wir eine Situation betrachtet, wo Paulus in Schwierigkeiten und Nöten war, wo er der Gemeinde dafür gedankt hat, dass er unterstützt wurde von der Gemeinde, dass sie ihn in Gebeten mitgetragen haben. Aber er kannte auch Situationen, wo er in Überfluss hatte. Und er sagte, es spielt keine Rolle. Ich habe gelernt, mit beiden umzugehen. In Überfluss, in Reichtum, auch in Armut. In schwierigen sowie auch in schlechten Zeiten. Möge der Herr uns einfach viel Gnade schenken, dass wir von Paulus lernen, auf Christus zu schauen. Dass wir Jesus Christus als unseren einzig wahren Lebensinhalt hinstellen. Dass wir Gott dienen. In jeder Situation, in jeder Lage, in die er uns hineingestellt hat. Der Herr möge uns einfach im Nachdenken auch über dieses Wort segnen.